Kommt, lasst uns in das Wort Gottes hineinsehen, denn er hat sich uns offenbart. Wir dürfen da hineinschauen. Und ich möchte mit euch einen Text ansehen aus Lukas 10. So ein Text, der uns mitnimmt in diesen großen Auftrag, wo wir selber drinnen stehen, auch als Gemeinde. Es heißt dort in Lukas 10, Vers 1, danach setzte der Herr, also Jesus, 72 andere ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte. Ja, ist doch spannend, Jesus hat da nicht nur so seine 12 Stammjünger, sondern er hatte noch so einen erweiterten Kreis. 72 Leute, die da mit ihm unterwegs sind. 72 Leute, und die hat er jetzt ausgesandt und er hat sie damit trainiert. Oder er hat gesagt, geht da in die nächste Dörfer und Städte, ich komme dann gleich hinterher. Also geht doch schon mal, und wenn ihr dann nicht mehr weiter wisst, was ihr jetzt dort sagen sollt, ja, ich komme ja dann gleich. Und wenn ihr irgendwie einen Mist gebaut habt, etwas Falsches gesagt habt, irgendwie so, ich komme ja dann gleich, ich gleiche das dann wieder aus. Jesus trainiert seine Jünger. Er schickt sie nicht einfach am Schluss dann in die ganze Welt, ja, jetzt schaut mal, sondern er macht das so mal im Kleinen. Geht da mal. Und macht so, wie er dann gleich nachher dann auch gesagt hat, wie sie das machen sollen. Und interessant ist da, dass Jesus immer zu zweit gesandt hat. Ja, wir könnten sagen, ja, ist ja logisch, einer ist der, der schon das Ganze kann und Erfahrung hat, und der andere hat wenig Erfahrung. War da aber nicht so, denn es hat ja noch gar niemand Erfahrung. Also deswegen hat er sie nicht zu zweit gesandt, dass der eine den anderen anleiten könnte. Ja gut, man könnte sagen, wir brauchen etwas Mut und jetzt ist da jemand da, da kann der eine beten, der andere kann vielleicht reden oder so. Ja, okay. Ich glaube, es hat noch einen anderen Grund, warum er sie zu zweit gesandt hat. Oder sagen wir, jetzt schickt er sie da in die Dörfer und jetzt ist da jemand, der ganz intellektuell denkt, der so richtig Mühe hat zu glauben, einfach aus rationalen Gründen. Ja, dann braucht es vielleicht eher so einen Lehrertyp. So ein Typ, der mit viel Argumenten das von der Bibel her zeigen kann, wie das schon im Alten Testament gewesen ist, waren ja damals Juden. Und ein anderer, ja, der ist nicht so der Denker, der braucht jetzt eine konkrete Hilfe. Jemand, der jetzt eine Hand reichen kann. Und ich glaube, deswegen sind sie zu zweit, dass sie unterschiedliche Bedürfnisse besser abdecken können. Die Menschen, die wir antreffen, die sind unterschiedlich und wir selber sind ja auch unterschiedlich. Und darum lohnt es sich, sich darüber Gedanken zu machen, ja, wie bin dann ich? Welchen Typ bin ich, wenn ich Menschen anspreche? Ich denke da an Petrus. Oder Petrus, der war so richtig konfrontativ. Der hatte den Mund ab und zu ein bisschen sehr laut genommen. Der wollte Resultate sehen. Und jetzt muss das sein, und sonst bitten wir, dass da ein Blitz vom Himmel herunterfällt. Oder? Das ist so der Petrus. Und manchmal braucht es auch solche, die mal ein bisschen schütteln können. Aber es gibt andere Menschen, die wären total überrollt, wenn da so ein Petrus-Typ käme. Ja, es gibt aber auch andere, wenn wir in der Bibel sehen, gibt es also der Paulus-Typ, sein Vollintellektueller, der kannte die Schriften des Alten Testamentes, der konnte die Verbindungen herstellen, mit dem konnte man so richtig diskutieren. Und wenn der bei den Griechen war, auf dem Areopag in Athen, ja, dann hat er die Philosophen zitiert, oder? Das war alles gut bei ihm. Aber auch da, gewisse Leute, die wären total überrollt, wenn da so ein Paulus-Typ käme. Ja, es gibt auch so die Typen wie Tabitha. Die Tabitha, das war eine einfache Frau, die konnte das Evangelium wahrscheinlich nicht erklären. Aber sie hat den Waisen, den Witwen, den armen Leuten gesorgt. Sie hat Kleider gemacht, und als sie dann gestorben ist, sind die alle gekommen, weil alle hatten von ihr profitiert. Sie hatte das Evangelium nicht erklärt, sie hat es vorgelebt. Und jetzt merken wir, das braucht es auch. Es braucht nicht nur die voll Attacke oder auf die Leute eingehen, sondern auch die ganz im Verborgenen einfach mal dienen. Oder dann der Matthäus. Matthäus, Ja, der hat sofort ein Fest gemacht und hat die Leute eingeladen. Und ja, der hat ja ein bisschen Geld, oder? Und dann hat er da eine riesige Party geschmissen und Jesus war ja auch da. Der Matthäus, das war kein Theologe. Das merkt man in seinem Matthäus-Evangelium. Ja, da ist vieles nicht ganz so präzis wie da bei Lukas. Aber der Matthäus, der konnte die Leute zu sich einladen, kommen wir essen zusammen. Und Jesus, der konnte dann das nutzen und der erzählte dann. Ja, das ist auch so ein Stil. Wenn man einfach beziehungsmäßig zusammen ist und wenn man einladen kann, komm doch mal zu mir nach Hause und man sieht, ah, das sind ja ganz normale Leute. Ja, der Matthäus konnte das vielleicht nicht selbst erklären, aber er lädt ja dann andere Leute ein. Die Samariterin, Johannes 4, ja, die hat den Krug stehen lassen, die rannte da in das Dorf zurück. Hey, schaut mal, könnte das nicht der Messias sein? Kommt und schaut mal. Diese Frau, die konnte das Evangelium auch nicht erklären, aber sie konnte einladen. Sie hat gesagt, komm auch, ist eine tolle Sache, schau dir das mal an. Oder dann der Blindgeborene. Ja, was hat der gemacht? Der konnte das Evangelium auch nicht erklären. Aber der konnte sagen, ich war blind und ich sehe jetzt. Und es ist im Fall Jesus, der mich geheilt hat. Und mir hat das im Fall etwas gebracht. Also einfach, dass ihr es wisst, mir hat es etwas gebracht. Also zeugnishaft. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, welcher Stil bin ich? Ja, wenn man sich das ansieht. Ja. Denn wenn man meint, jeder müsste voll Attacke auf den anderen losgehen, so richtig konfrontativ, das überfordert viele. Aber wenn man merkt, die Bibel hat ja selber ganz verschiedene Stile, wie man zu Menschen, mit Menschen Kontakt haben kann, dann merken wir ja, wir alle haben irgendeinen Stil, den Gott gebrauchen kann. Hat Jesus nicht gesagt, der eine sät, der andere erntet? Also, es hat einen Auftrag für uns alle. Und wir alle dürfen da Teil von diesem Auftrag sein. Also aufpassen, dass man nicht das eigene, was man hat, dann auf den anderen überträgt. Seine Gabenprojektion macht. Weil ich, sag mal, auf die Straße gehe, musst du auch auf die Straße gehen. Oh, vielleicht. Ja, vielleicht bist du aber ein anderer Typ. Und darum finde heraus, wie Gott dich gemacht hat, welche Gaben er dir gegeben hat, auf welche Art und Weise du die Botschaft der Bibel weitergeben kannst. Das ist vielleicht nicht per Wort. Vielleicht nicht. Der eine sät, der andere ernt. Jetzt könnte man natürlich schon sagen, ja, aber stopp, Jesus hat ja da die in die nächste Ortschaft, da die nächste Städte gesandt. Würde das jetzt nicht bedeuten, dass wir das Evangelium auf der Straße erzählen müssen? Also ich meine, die gingen ja da auch auf die Straße. Ich nehme dann noch Vers 8 dazu aus Lukas 10. Da leitet jetzt Jesus sie an und sagt, wenn ihr in eine Stadt kommt, und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird und heilt die Kranken, die dort sind und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Ja eben, heißt das nicht, alle müssen auf die Straße. Und alle müssen laut verkündigen, Jesus ist nahe gekommen. Ja, und da steht sogar noch, heilt die Kranken. Also wenn wir richtige Christen wären, müssten wir alle auf der Straße mit Leuten beten, dass sie gesund werden. Und jeder, der eine Brille trägt, zack, oder wir beten mit dem. So, ist das nicht der Auftrag? Und dann merken wir, ja nein, was haben wir jetzt in Vers 8 gelesen? Wenn sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird. Aha. Das ist etwas, was damals kulturell anders gelaufen ist wie heute. Oder Jesus schickt sie in die nächsten Städte, was geschieht? Du konntest einfach auf den Marktplatz stehen, dann hatten dich die Leute angesprochen. Ah, du bist da ein Fremder? Ah, so, woher kommst du? Ja, komm zu mir nach Hause. Warum? Denn wenn man jemand beherbergt hatte, dann hatte man einen Informationsvorsprung. Oder der kommt jetzt ja vielleicht von Jerusalem, wandert da irgendwo in den Norden. Jetzt könnte man sagen, du komm zu mir nach Hause. Du, was läuft in Jerusalem? Was hast du gehört? Und jetzt nutzt Jesus diese Methode und sagt, ihr Jünger, geht da in die nächsten Dörfer, stellt euch da auf den Marktplatz, ihr werdet dann schon eingeladen und dann erzählt, was ihr in Jerusalem gesehen habt. Ja, da ist der Messias gekommen, das ist der Jesus. Hast du noch nie gehört? Ja, das ist der und der, so und so. Das hat er gemacht. Also Jesus nutzt die damalige Kultur, um das Evangelium weiterzugeben. Und jetzt merken wir plötzlich, das können wir jetzt nicht eins zu eins so machen. Du kannst dich da heute schon da irgendwie auf die Mikropassage stellen, da lädt dich niemand ein. Ja, wie machen wir das heute? Also ist noch gefährlich, wenn man da sagt, ja, die haben ja auch, die waren auf der Straße, haben verkündigt. Nein, sie waren in erster Linie bei den, in den Häusern, wo sie dann auch gegessen hatten. Und missionarisch würden wir sagen, das waren dann so die Hotspots, das waren so die Schlüsselpersonen, die dann wiederum ihre Kultur selber erreichen konnten. Also aufpassen, dass wir da nicht einfach Verse nehmen und sagen, du musst auf die Straße und du musst für Menschen für Heilungen beten. Ja, es gibt solche, die machen das. Aber das ist nicht der Auftrag, alle müssen. Schau mal da in Vers 4. Da sagt nämlich Jesus dort zu den 72 Jüngern, tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche, keine Schuhe und grüßt niemanden auf der Straße. Aha. Oder Vers 1, wo es heißt, geh. Oder dann Vers 9, bete für die Menschen. Da sagen wir schnell, jawohl, das müssen wir machen. Das ist Bibel, du musst auch. Hast du auch schon gebetet? Ja. Dann bei Vers 4, trag keinen Geldbeutel. Da müsste man sagen, jeder, der auf der Straße evangelisiert, darf aber kein Portemonnaie bei sich haben. Und keine elektronische Watch tragen, denn heute bezahlt man ja so. Ja, da geht nicht, keine Uhr. Und wenn es da heißt, keine Tasche. Du darfst also kein Material bei dir haben, um etwas zu verschenken. Nee, geht nicht. Und Schuhe darfst du auch nicht haben. Also die verkündigen, müssten alle barfuß sein. Oder? Das machen wir dann doch nicht. Und dann heißt es ja da, grüßt niemanden unterwegs. Oder da merkt man plötzlich, die Verse, die uns passen, oder die nehmen wir dann direkt auf uns. Und andere Verse, die uns nicht so passen, da sagen wir dann einfach, das ist kulturell, das schieben wir auf die Seite, das gilt nicht. Ja, das geht nicht. Also entweder wir nehmen alle Verse und übersetzen die buchstäblich, oder aber wir schauen zuerst, wie ist es damals verstanden worden? Wie war der Auftrag damals von Jesus? Wie hatten die das eingeordnet? Und erst dann machen wir dann die Brücke ins Heute hinein. Also wenn es dann Vers 7 heißt, in demselben Haus bleibt, esst und trinkt, was man euch gibt, denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen gehen. Da merken wir, das ist eine Aussage, die Jesus für die damalige Kultur gegeben hat. Wir müssen jetzt also bei uns überlegen, was heißt denn jetzt das, wenn ich das von der Kultur auf meine Kultur übertrage? Wie geht denn jetzt das? Müssen alle auf der Straße mit Menschen beten? Ist das der einzige Weg, wie man das Evangelium verkündigt? Und dann merkt man, nein, stopp. Das, einige setzen das so um, oder einige sind die Konfrontativen, die würden sagen, ja. Aber die Bibel hat verschiedene Arten, wie wir da gesehen haben. Und wenn wir da noch ein bisschen weiter bohren, dann merken wir, in der Bibel gibt es eine offensive Art von Evangelisation. Das heißt, Paulus sagt im 2. Timotheus 4, dem Timotheus, predige zur Zeit und zur Unzeit, also Volldampf, vorwärts. Oder bei Johannes 4 sehen wir, wie Jesus da diese Frau, da, die fünfmal schon verheiratet war, angesprochen hat. Das ist aktiv. Oder in der Apostelgeschichte 16, da überlegt sich der Paulus ganz strategisch, wo könnten wohl Menschen sein, die offen sind. Ach, geh dort zum Fluss, dort waschen die Frauen, dort kann ich Leute ansprechen. Also ganz aktiv. Oder dann Apostelgeschichte 8, wo der Philippus prophetisch von Gott gehört hat, geh dorthin, zack, oder ganz aktiv. Jesus sagt, wir sollen um die Hecken und Zäune gehen. Das ist also so die eine Art Evangelisation, ganz offensiv, aktiv auf die Leute zugehen. Es gibt aber auch eine andere Art, ich sagte mal eine defensive Art, wie wir mit Menschen zusammen sind. Petrus sagt im 1. Petrus 3, 1, da sagt er zu den Frauen, die neu den Weg mit Jesus gefunden haben, die Männer aber noch nicht glauben. Und denen sagt Petrus, lebt das Evangelium vor ohne Worte. Da merkt man plötzlich, es ist nicht jedermanns Auftrag, mit Worten die Botschaft von Jesus weiterzugeben. Manchmal leben wir es einfach vor. In Epheser 5 heißt es, wir sollen einfach bereit sein, wenn uns die Leute ansprechen. Ja, ein Zeuge wird gefragt. Nicht aktiv, das ist eben eine passive Art. Kolosser 4, ganz ähnlich, wir sollen bereit sein, wie wir antworten sollen, wenn wir gefragt werden. Aha, bereit sein. 1. Petrus 3, 15, dasselbe. Wir sollen bereit sein zur Verantwortung, wenn uns jemand darauf anspricht. Es gibt also eine aktive Form, wir sollen aktiv ansprechen. Es gibt aber auch die passive Form. Wir leben es vor, damit wir angesprochen werden. Und jetzt wiederum aufpassen, dass wir nicht den einen Stil auf den anderen übertragen. Du müsstest auch so. Sondern finde heraus, wie hat Gott dich gemacht? Was ist dein Weg, dass du die Botschaft von Gott weitergeben kannst? Nun, wie machen wir jetzt das heute? Ich nehme da den Vers 2 aus Lukas 10, wo Jesus sagt, die Ernte ist zwar groß, aber der Arbeiter sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Was sagt da Jesus? Oder Jesus sagt, eigentlich würden ganz viele Menschen die Botschaft von Jesus gerne hören. Die Ernte ist reif, sagt er da. Aber sagt zu wenige Arbeiter, deswegen, was soll man jetzt tun als Gemeinde? Deswegen strengt euch ein bisschen mehr an. Deswegen tut ein bisschen mehr. Jeder soll noch eine zusätzliche Schippe drauflegen. Sagt das Jesus? Nein, er sagt, es hat zu wenige Leute, darum bittet. Nichts von machen ein bisschen mehr, bittet. Bittet, dass der Herr aussende, bittet darum, dass wir erkennen, wie sind wir Gesandte von Gott. Wohin hat uns Gott gestellt? Wie hat er uns gemacht? Dass wir erkennen, wo wir drinnen sind. Denn wenn wir das tun, was innerlich, wie Gott uns gemacht hat, da sind wir Fisch im Wasser. Dann geht das automatisch. Wenn ich aber etwas machen muss, das mir gar nicht zusagt, dann bin ich ständig überfordert. Also wenn wir sagen, du musst jetzt auf der Straße jemanden ansprechen und für die Person beten, dann sind die meisten überfordert. Denn ich habe schon erlebt, dass ich gebetet habe und es ist nichts geschehen. Ja, das ist ja peinlich per se. Nee, mache ich nicht. Ja. Gut, wie hat dich Gott gesandt? Dass wir erkennen, welche Gesandte wir sind und wir das dann umsetzen können. Vers 3. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Ja, danke schön. Denkbar schlechte Voraussetzungen. Ich meine, welcher Wolf möchte schon freiwillig ein Schaf werden? Ja, niemand. Und wenn ich jetzt da mich da unter die Leute mische und zerfleischt werde, ja, also danke schön. Aber wir merken, Jesus ist das bewusst, er weiß, es ist schwierig. Jesus weiß, dass das Weitergeben der frohen Botschaft schwierig ist, dass die Umstände nicht so sind, dass die Leute einfach zurennen, dass die Leute so in einem anderen Gedanken sind, dass das von der Bibel dermaßen veraltet ist, das möchte doch niemand hören. Und Jesus sagt, du, ich weiß das schon, dass das so ist. Wie sollen wir es jetzt machen? Vers 5. Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst, Friede sei diesem Hause. Und wenn dort ein Kind zum Frieden ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Was sagt jetzt Jesus, wie wir das machen sollen? Wir kommen in ein Haus und dort sollen wir zuerst einmal diesen Shalom Gottes, diesen Frieden Gottes aussprechen. Das, was uns selber von Gott berührt hat, sollen wir so quasi mal zur Verfügung stellen, weitergeben. Und jetzt achtet mal darauf, wie reagiert das Gegenüber. Jesus sagt, bei einigen kommt das an. Der sagt, wow, der Friede Gottes, was ist denn das? Und er ist interessiert, er ist offen, dort sollen wir bleiben. Es wird aber andere geben, sagt Jesus, wenn wir etwas von Gott weitergeben, dann machen die zu. Da kommt nichts weiter. Das heißt, Jesus sagt, fokussiert euch auf die Menschen, die offen sind. Jesus sagt so quasi, es ist normal, dass nicht alle Menschen offen sind. Ja, dann haben wir ein schlechtes Gewissen und ich habe es nicht richtig gemacht und so weiter. Jesus sagt, konzentriert euch auf die Menschen, die offen sind. Wer in der Nachbarschaft kann Hilfe gebrauchen oder so. Er sagt dann weiter in Vers 10, wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, so geht hinaus auf die Straße und sprecht, auch den Staub aus eurer Stadt, der sich an unsere Füße gehängt hat, schütteln wir ab auf euch. Doch, das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Jesus sagt, es ist normal, dass nicht alle die Botschaft hören wollen. Es ist normal, dass nicht alle glauben. Und jetzt sich nicht als schlechter Christ vorkommen, sondern ich konzentriere mich auf die Menschen, wo ich spüre, da ist eine gewisse Offenheit da. Bei denen hake ich ein, denen diene ich, bei denen bin ich. Und da gibt es aber andere Menschen, die sind verschlossen. Und das ist bei ganz vielen Menschen so. James Angel, der heißt einfach so, hat die Engelskala gemacht. Darum heißt die Engelskala Engelskala. Das ist schon ein altes Ding, 1975 ist das rausgekommen, aber es ist eben immer noch gut. Der hat nämlich gesagt, da beim Punkt Null, das ist so der Punkt, wo ein Mensch jetzt beginnt, an Jesus zu glauben. Aber an dieser Position sind nicht alle Menschen. Es gibt Menschen, die sind ganz weit von Gott weg. Bei minus 8 hat er gesagt, es gibt Menschen, die glauben nicht einmal, dass es etwas Übernatürliches gibt. Und das sind heute viele Menschen, die glauben nicht, dass es Gott gibt. Das war noch bei der Reformation vor 500 Jahren ganz anders. Das war doch klar, dass es Gott gibt. Ist doch klar, dass die Bibel von Gott ist. Nee, heute nicht. Oder dann minus 7, es gibt Menschen, die rechnen mit irgendetwas Höherem. So Esoteriker oder so. Ja, viele heute sind so. Und jetzt, wenn ich jetzt versuche, etwas von Jesus zu erzählen, dann ist der Weg, der Sprung dermaßen hoch. Ja, das interessiert doch niemand. Aber jetzt, was wir tun können, ist, dass wir sagen, wir versuchen diesen Menschen etwas von der Liebe Gottes weiterzugeben. Per Wort, vielleicht mal ein Gebet, ja. Aber vielleicht ist es nur das Vorleben, dass ein Mensch irgendwie merkt, es gibt also Christen, ja, irgendwie sind die anders. Ja gut, dann ist man schon einen Schritt weiter. Oder wir denken, wir sollten da die Person von minus 1 auf 0 bringen. Ja, natürlich ist das Ziel, dass ein Mensch Jesus kennenlernt. Aber wenn ich jetzt einen Menschen, sagen wir, von minus 8 auf minus 6 führen kann, dann ist das vor Gott genau gleich ein Schritt nach oben wie der da. Also nicht, dass wir denken, ja, wir sind schlechte Christen, ich habe es noch nie geschafft, mal einen Menschen zu Christus zu führen. Ja, du, es gibt Leute, die machen das die ganze Zeit, das sind so die Evangelisten, aber es gibt andere, die arbeiten einfach eine Stufe nach oben. Hey, das ist genau gleichwertig. Und vielleicht gewinnen die Leute dann ein bisschen Interesse am christlichen Glauben. Die glauben das immer noch nicht, aber minus 5, das sind so Leute, die doch interessiert sind, sagen, was machst du am Sonntag? Was, du gehst in den Gottesdienst? Ja, gut. Mit der Zeit versteht man dann so die ganz grundlegenden Dinge des Evangeliums. Man versteht, warum wir Karfreitag feiern. Ah, das ist ja ein christliches Fest. Bis man eine positive Einstellung der Botschaft gegenüber bekommt. Bei minus 2 erkennt man dann, ey, das ist ja etwas für mich persönlich, das ist ja nicht nur etwas Kulturelles, bis man dann sagt, doch, ich möchte Jesus kennenlernen, diese Entscheidung dann fällt und man dann weiter Konsequenzen begreift, man im Glauben integriert wird und beginnt dann zu dienen. Also, es gibt Menschen, die sind weit weg. Und der Auftrag von uns ist einfach, auf die Art und Weise, wie Gott uns gemacht hat, die Botschaft weitergeben. Das muss nicht per Wort sein. Das muss nicht mit deinem Gebet sein. Aber mach es auf die Art und Weise, wie Gott dich gemacht hat. Und das Ziel ist einfach, Menschen begleiten, dass sie weiter nach oben kommen. Vielleicht bist du nicht der, der das Evangelium äußerlich dann erklären kann. Ja, da gibt es ja dann andere Leute dazu. Ich habe diese Engelskala jetzt auf uns übertragen. Was könnte das für uns jetzt heute heißen? Also die gleichen Punkte jetzt einfach auf uns angewandt. Wenn wir da einen Menschen haben, der ganz weit von Gott weg ist, nicht einmal glaubt, dass es Gott gibt, da würden wir dann vielleicht sagen, ah, wir haben in Kloten harten Boden, da hat niemand Interesse. Ja, oder wir können sagen, komm, wir übernehmen doch die Sicht Gottes über diese Person. Denn Jesus liebt alle Menschen. Und wenn wir nur schon einen Menschen nicht einfach als verkorkst sehen, sondern als eine Person, die von Gott geliebt ist, dann haben wir schon mal einen anderen Blick. Aber mit dem können wir anfangen. Das können wir gut auch schon selbst machen. Und dann können wir vielleicht für offene Türen beten. Ja Gott, mach du eine Situation, dass ich einen Kontakt mit einer Person habe. Ich möchte schon lange mit dem Nachbarn mal, gib du eine Gelegenheit. Der Nachbar hat jetzt umgebaut, die Türe war die ganze Zeit offen, konnte man so ein bisschen reinsehen. Ja, das sieht aber schön aus, was ihr da umbaut. Ja, die hat uns gleich da eingeladen, mal zu sehen. Ja, das ist schon wieder ein bisschen ein Kontakt. Ja, Gott schenke dir offene Türen. Und was wir dann tun können, ist, dass wir einfach mit Liebesaktionen für die Menschen da sind. Das sind manchmal nur so Sekundendienste. Einfach die Tür aufhalten. Den Wäschekorb helfen rauftragen oder die volle Einkaufstasche. Das sind so Liebesdienste. Und wenn man weiß, ah, der Nachbar hat Geburtstag, wieso nicht dann so ein kleines Gebäck, das man selber gemacht hat, vorbeibringen. Einfach Kontakte knüpfen, Liebesdienste den Menschen gegenüber tun. Und wenn man dann selber Geburtstag hat, warum nicht eine Geburtstagsparty machen? Feiern, das tun die Leute gerne. Und dann lade ich einige von der Gemeinde ein, aber ich lade auch Leute so von der Nachbarschaft ein. Und dann sehen die Leute, wie wir zusammen sind. Dass wir fröhlich sein können, auch ohne Alkohol. Ja, das fällt auf. Es ist wichtig, dass Menschen uns sehen, wie wir sind, denn in der Gemeinde sieht man uns ja nicht. Und so kann man mal einladen, dass Menschen merken, ah ja, doch, sind doch normale Leute. Vielleicht mal erzählen, wenn die Gelegenheit da ist, ja, wie man selber irgendwie zur Bibel oder zum Glauben steht. Ja, dann sagt man nicht, ja, du musst. Nein, nein. Ich sage einfach, wie ich es erlebt habe. Ja, bei mir war das so und am Sonntag gehe ich in den Gottesdienst. Was bist denn du vom Beruf? Ja, da kommt die Frage zurück. Ja, was bist denn du vom Beruf? Ja, ich bin Pfarrer. Ja, bist du sofort im Zeuge. Ne? Was machst denn du am Sonntagmorgen? Ah, du machst einen Brunch. Ja gut, da kommt doch die Frage zurück. Was machst denn du am Sonntag? Ja, ich bin im Gottesdienst. Was? So? Ja gut, ihr seid die älteren Leute, das ist noch normal. Verstehen wir? Also einfach mal erzählen, wenn man eine Frage stellt, kommt dieselbe Frage zurück. Und da kann man etwas sagen, der andere hat ja gefragt. So, vielleicht kann man dann mal zu einem Gottesdienst oder sonst irgendeine Veranstaltung einladen. Das braucht so ein bisschen der Weg von unten, das ist klar. Es beginnt nicht gleich hier. Aber warum nicht mal einladen, wenn irgendetwas Spezielles dann ist? Man kann Menschen auch gut fragen, was ist für dich Christentum oder Kirche? Oder denn manchmal hat man so ein verschobenes Bild und statt dass wir einfach sagen, so und so, frag doch zuerst einmal, was ist es für dich? Und da merkt man vielleicht, dass die Person ganz anders denkt, als du denkst, was sie denkt. Oder mal reden lassen. Allenfalls, wenn es dann dran ist, fragen, ob sie Jesus aufnehmen will, nicht Druck machen, sondern fragen, ob der Wunsch da ist, dann ein Übergabegebet leiten. Vielleicht machst du das auch nicht selber. Du kannst ja dann jemand anders fragen, du, da ist eine Person, die möchte gerne Jesus kennenlernen, können ja dann andere helfen. Und dann begleiten, persönlich begleiten, vieles ist ja unbekannt, vielleicht hat man eine Kleingruppe oder so, oder man kann mal ein Kapitel in der Bibel mit der Person lesen, zeigen, wie lebe ich jetzt das, eben ich gehe in eine Kleingruppe, ich bin in einem Gottesdienst, einfach von sich erzählen, dann vielleicht gewisse Aufgaben abgeben, damit man dann mit der Zeit mit den Menschen arbeiten kann. Oder wir merken, es ist viel einfacher zu sagen auf einer Liste, als das umzusetzen ist. Aber spielt ja keine Rolle. Wir dienen dort mit dem, was Gott uns gegeben hat, bei den Menschen, wo wir erkennen, dass sie offen sind. Und dort schrittweise noch vorwärts. Das ist die Art, wie Jesus uns lehrt. Wir sind nicht mehr in derselben Kultur wie damals. Macht ja nichts. Wir können auf unsere Art und Weise einfach dem Menschen dienen, wie es angesagt ist. Komm, wir beten doch, dass uns Gott wieder neu Mut gibt, am richtigen Punkt etwas zu sehen und dort dann einhaken zu können mit den eigenen Gaben. Jesus, danke für den Text, den du uns gibst, wo wir erkennen, wie du damals deine Jünger angeleitet hast, aber dass wir auch heute erkennen, was heute unsere Schritte sein könnten. Und danke, können wir so Wege finden, die auf uns zugeschnitten sind, wo wir so sein können, wie du uns gemacht hast. Gib uns den Mut, mit dem zu dienen, so wie du uns gemacht hast. Und dein Evangelium breitet sich aus und du gebrauchst uns dazu. Danke, dass du uns gebrauchst, denn du bist gut. Amen.